Das hörte sich an wie eine sprudelnde Quelle, ja? Ja, auch Musik kann Quelle sein für seelisches, sogar körperliches Wohlbefinden. Ich möchte mit euch heute über Quelle und Wasser reden. Und der Text steht im Psalm 36, Vers 10. Und dort den ersten Teil dieses Verses möchte ich lesen. Du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. Was eine Wasserquelle ist, das wissen wir. Wasser sprudelt hervor, in der Regel klar und frisch. Der fliegende Dichter, so möchte ich ihn nennen, Antoine Saint-Exupéry, stürzte 1935 in der Sahara ab. Das heißt, er machte eine Bruchlandung. Und über die Zeit danach schreibt er: Es weht Westwind. Dieser Wind kann einen Menschen in 19 Stunden austrocknen. Ich kann gerade noch den Mund öffnen, auch wenn er hart ist und schmerzt. Das Schlimmste ist, ich sehe leuchtende Flecken. Und wenn sie anfangen, Flammen zu sein, breche ich zusammen. Und dann schreibt er weiter: Bevor meine Sinne schwanden, geschah das Unwahrscheinliche. Ein Wunder, ein Wunder. Es kommt auf uns zu wie Gott über das Meer. Und nun trinken wir auf dem Bauch liegend, den Kopf im Wasser wie Kälber. So. Das für euch. Für mich auch. Zu wissen, was Wasser bedeutet in einer gefährlichen Situation, wie er sie schildert, das ist uns schon klar. Aber ich denke, man muss nicht in eine solche lebensgefährliche Situation gekommen sein, um zu wissen, was Durst ist. Wer schon mal unterwegs gewesen ist in den Bergen, vielleicht ein 3000er oder höher oder tiefer, und die Gaststätte, die man vorhatte anzulaufen, ist geschlossen und das Trinkwasser ist alle, der weiß, was Durst bedeutet. Bei großer Hitze unterwegs zu sein, wir waren dieses Jahr in einer Gruppe von Jugendlichen mit Kanus unterwegs, umgeben von Wasser. Ich habe mich nur getraut, es zum Kühlen zu nehmen. Aber auch beim Paddeln wird man durstig. Aber wir hatten genügend Trinkwasser gebunkert, großen Gefäßen. Wir konnten also trinken. Das ist unwahrscheinlich bedeutend. Wir haben gerade die Urlaubszeit hinter uns und es ist erstaunlich zu erleben, wie viele Menschen in die Nähe von Wasser ziehen, also reisen an die Ufer, an die Küsten, an die Seen, an die Flüsse. Und auch unsere Kanutour, die wir gemacht haben, hat uns ja direkt in das Wasser hineingeführt. Die jungen Leute fragen dann schon immer: Machen wir nächstes Jahr auch wieder eine Tour? Warum wohl? Vielleicht Abenteuer? Vielleicht, weil man dann mal von zu Hause weg ist? Ich selbst finde es immer faszinierend, die Landschaft zu sehen, vom Wasser aus. Von dort aus sieht man sie sonst nicht, aber eben mitten im Wasser. Und so ist Wasser ein Symbol, ein Bild geworden für das Leben, für die Lebenserneuerung, für die Sehnsucht des Menschen nach Wasser, aber auch die Sehnsucht des Menschen nach Gott. Wasser hat einige erstaunliche Eigenschaften. Eine dieser Eigenschaften ist, dass es in der Lage ist, jedes Element in sich aufzunehmen und weiter zu transportieren. Es transportiert Rohstoffe und Nährstoffe von A nach B, heute allerdings auch viel Müll. und ist eigentlich damit auch ein Bild für das Dienen. Es hat eine dienende Eigenschaft. Es transportiert, es leitet weiter an andere, dort wo es gebraucht wird. Und das Wasser hat eine weitere wunderbare Eigenschaft. Wer jemals erlebt hat, dass Essen angebrannt ist oder im Topf sich so eine harte Kruste gebildet hat, vielleicht passiert euch das nie, aber wir stellen dann den Topf in die Spüle, er wird voll mit Wasser gefüllt und dann lässt man es einfach ein Weilchen stehen. So als Tipp, ja, für die, die das... Dann lässt man es eine Weile stehen und das weicht auf, bricht die Kruste auf. Das ist eigentlich ein gutes Bild, wenn Gott, der hier mit dem Wasser vorgestellt wird und den man sich dabei vorstellt, derjenige ist, der Krusten aufbricht, auch in einer Gemeinde, in einer Gemeindesituation, so ist das ermutigend. Man kann auf diese Weise auch einer sein oder eine sein, die etwas von dem Wasser weitergibt. Und damit sind wir in dem Bild, das uns Jesus gegeben hat. Wer von dem Wasser trinkt, das ich gebe, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten, sondern dieses, mein Wasser, wird in ihm eine Quelle werden, die in das ewige Leben quillt. Es wird einfach weitergegeben. Wasser als sprudelnde Quelle ist ein wunderbares Bild für Gott. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. An dieser Quelle ist alles frisch, an dieser Quelle ist alles sauber und neu. Es sprudelt, bevor es mehr und breiter wird und dann träge dahin fließt. Man wird unmittelbar versorgt, kann dort schöpfen. Der sitzt an der Quelle. Diese Formulierung hört man manches Mal vielleicht ein klein wenig neidvoll, denn man möchte ja gerne an der Quelle sitzen, vielleicht wenn es eine Geldquelle ist. Manche dieser Quellen sprudeln gut, manche dieser Geldquellen sprudeln nicht so gut. Geld beruhigt zwar, aber macht nicht glücklich und das macht das deutlich. Leben quillt von Gott. Es gibt auch Menschen, die Lebensdurst haben, manche mehr, manche weniger. Und dort, wo dieser Durst ist, dann muss man an dieses Wort denken, das der Psalmdichter verfasst hat, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, Gott. Ja, ich dürste nach dem lebendigen Gott. Und ich denke, dass dieser Durst umso brennender wird, umso kräftiger wird, je weiter man sich von dem Ursprung entfernt hat. Dann kann es nur heißen, zurück zur Quelle. Geh zurück, das heißt, es ist manchmal wie eine Umkehr, zurück zur Quelle zu gehen. Und wenn man zur Quelle geht, muss man aufwärts gehen. Die Seen und Flüsse und Meere, die legen immer niedriger als die Quellen, weil von der Quelle das Wasser nach unten fließt. Man muss also aufwärts gehen. Und damit möchte ich dieses Bild mit dieser Aufwärtsbewegung gebrauchen, um zu zeigen, das ist die Bewegung, die wir als Menschen dem Gott gegenüber haben können, der von sich aus Beziehung zu uns aufbauen möchte. Er hat die Brücke geschlagen. Er will Beziehung aufbauen. Und der Mensch kann sich jetzt aufrichten und diesem Gott entgegengehen. Wenn man zur Quelle geht, gibt es auch noch etwas anderes. Man muss in dem Wasser, in dem Strom mit Widerstand rechnen. Das Wasser fließt einem entgegen. Zurück zur Quelle heißt also mit Widerständen rechnen. Manchmal sind das eigene Widerstände, Widerstände, die wir bei uns selbst merken. Ich möchte ein Bild sagen, ein Vergleich. Es ist, Ich weiß gar nicht, wie lange her, da haben wir in unserer Gemeinde ein Projekt gestartet. Jeder Mann, jeden Tag einen Abschnitt des Bibelschulheftes. Kann sich noch jemand erinnern? Keiner mehr? Noch schlimmer. Einen Tag, jeden Tag einen Abschnitt aus dem Bibelheft studieren. Gibt es da jemanden, der das noch macht? Also ihr müsst euch nicht melden. Ich könnte mich selber nicht melden. Asche auf mein Haupt. Aber ihr merkt, das sind innere Widerstände. Da geht man mit Begeisterung an etwas ran. Wenn wir lesen, habt ihr das mitbekommen? In unseren Bekanntmachungen stand, heute ist in der Bibellese Amos dran. Im April 2012 ist das gestartet, ein weltweites Projekt. Jeden Tag ein Kapitel bis Juli 2015, 2. Juli sogar, ist die Bibel durchgelesen. Auch hier müsst ihr nicht die Hände heben. Es gibt etliche, die damit gestartet sind mit diesem Projekt. In der Zwischenzeit habe ich mich abgemeldet, weil ich meine eigene Geschwindigkeit habe. Und weil so viele Kapitel dann geworden waren. Ihr merkt also, wenn man zurück zur Quelle gehen will, hat man mit Widerständen zu rechnen. Mit eigenen, aber auch mit anderen Widerständen. Zurück zur Quelle heißt gegen den Strom gehen. In mancher Umgebung, in der wir uns heute befinden, muss man sich dafür rechtfertigen, dass man noch, entschuldigt, wenn ich das so formuliere, zu dem verstaubten Verein Kirche oder Gemeinde gehört. Christ sein oder in die Kirche gehen, wird häufig als uncool angesehen. Das sind Widerstände, wenn ich mich auf den Weg mache, zurück zur Quelle zu gehen, zurück zu Gott. Aber dort, wenn ich bei ihm ankomme, dann erlebe ich Gott. Dann erlebe ich, wie er stärkt, wie er Kraft gibt. Seit einiger Zeit habe ich hier in unserem benachbarten Altersheim einen Gottesdienst. Dieses Mal nach der Sommerpause war es ein kleinerer Rahmen. Wir konnten uns also im Kreis setzen. Und es war mit einem Schlag eine ganz andere Atmosphäre, als wenn ich dort vorne stehe und die Leute von vorne anpredige. Wir saßen also im Kreis. Ich redete über die Liebe Gottes anhand des Beispiels Jakob. Und dann begannen diese älteren Leute zu erzählen aus ihrem Leben. Eine ältere Dame, 89 Jahre, erzählt Erfahrungen aus ihrem Leben. Und sie sagt zusammenfassend, wenn ich diesen Gott nicht gehabt hätte, ich wüsste nicht, wo ich heute stehe oder ob ich noch lebe. Und ich bin mir sicher, dass es hier in diesem Kreis eine ganze Menge Leute, Menschen gibt, die genau das Gleiche auch über ihr Leben sagen können. Ein älterer Herr erzählte aus seinem Leben, natürlich in dem Alter gehören auch Kriegserlebnisse dazu, erzählte die Wunder, die Gott für ihn getan hat, wenn ich diesen Glauben nicht gehabt hätte. Wenn wir also davon sprechen, zurück zu der Quelle, weil aus dieser Quelle Leben kommt, dann gibt es eine Menge Menschen, die das bestätigen können. Und wenn hier jemand ist, der im Augenblick vielleicht gerade in einer Phase ist, wo er austrocknet, wie ich gerade, dann können das ermutigende Worte sein. Geh zur Quelle. Dort sprudelt das Leben. Vielleicht ist euch diese Gleichniserzählung bekannt. Ich möchte sie trotzdem erzählen. Da wird berichtet von einem Mann, der sich in der Wüste verirrte. Tagelang kämpfte er sich durch die Wüste in der Hoffnung, auf eine Oase zu stoßen. Nachts träumt er vom Wasser und als er morgens aufwacht und sich erhebt und weitergeht, sieht er in nicht allzu großer Entfernung eine Oase. Und er sagt sich, das ist eine Fata Morgana, eine Luftspiegelung. Und trotzdem bewegt er sich dorthin zu Er sieht Palmen, an denen Datteln hängen. Er hört das Wasser sprudeln. Und er sagt sich, wie schlimm ist das doch, dass mir diese Dinge in meinem Durst, in meinem Hunger so von meinem Körper vorgegaukelt werden. Und dann bricht er zusammen und stirbt. Eine Stunde später kommen zwei Beduinen vorbei und der eine sagt, das kann ich nicht verstehen, der Mann ist tot. Neben ihm plätschert eine Wasserquelle, die Datteln hängen ihm fast in den Mund hinein. Wie kann sowas sein? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und der andere meinte, ja, das ist ein moderner Mensch. Er hat geglaubt, das ist eine Fata Morgana. Konnte nicht glauben, dass es echt ist. Gott ist echt. Das Leben, das von ihm kommt, ist echt. Wir dürfen das erleben. Nun haben wir ja heute miteinander Abendmahl. Und auch beim Abendmahl spielt Wasser eine Rolle. Jesus nimmt Wasser und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er hat es nicht gesagt, aber er hat es getan. Ich wasche euren Schmutz von den Füßen. Und diese Begebenheit, in der wir das lesen, macht ganz deutlich, dass Jesus sagt, ich bin auch der Einzige, der euch den anderen Schmutz abwaschen kann. Den Schmutz von eurer Seele. Es kommt zu einem Gespräch. Jesus kommt zum Petrus. Möglicherweise ist der Petrus der Erste, dem Jesus die Füße wäscht. Und für den Petrus ist das ungeheuerlich. Der Herr als Knecht, der Messias, derjenige, über den Petrus gesagt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er als Sklave wäscht ihnen die Füße. Das ist sowas von ungeheuerlich. Noch kurz vorher haben sie vor ihm geschrien und gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids, dem König Israels. Und jetzt kniet er vor ihnen, ein Handtuch in der Hand, einen Schurz, wäscht ihnen die Füße. Und Petrus sagt, Herr, du wäschst mir nicht die Füße, in Ewigkeit nicht. Wir würden heute sagen, niemals. Und Jesus sagt zum Petrus, Petrus, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du kein Teil an mir. Kein Teil heißt, erinnert an das Erbteil, was man bekam. Und Gläubige haben ein Erbteil. Und dieses Erbteil ist nicht eine Rente, vielleicht schon eher Rente, 3.500 Euro monatlich, ein Leben lang, kann man gewinnen, wenn man Glück hat. Sondern das Erbteil ist in der Ewigkeit zusammen mit Gott zu sein. Und wenn Jesus dem Petrus sagt, wenn ich dir die Füße nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir, dann heißt das nichts anderes als, du kannst dieses Erbe nicht antreten. Oder man könnte es auch so formulieren, du wirst nicht in der Ewigkeit sein. Oder noch etwas schärfer, du gehst verloren. Das Wasser, das Jesus benutzt zum Abwaschen der Füße, wird hier zum Symbol für das, was Jesus für uns getan hat. Das Opfer, die Reinigung von uns durch ihn. Der Erlöser stirbt für die, die er erlöst. So wird Brot Symbol für den Leib Jesu, der sich nicht geschont hat, sondern sich zerbrechen ließ. Und Wein zum Symbol für das Blut, als Jesus geblutet hat für uns. Und das Waschen der Füße zum Symbol für das geflossene Blut, das unsere Schuld abwäscht. Und wenn wir hören, du bist die Quelle, aus der alles Leben strömt, dann ist dieses Fußwaschen ein weiteres Symbol für das, was Jesus getan hat. Das Leben kommt von dir. Und in dem Fall sogar das ewige Leben. Wir wollen der Einladung Jesu nachkommen, einander die Füße waschen. Wer das möchte und wer sich darauf vorbereitet hat, wir machen das in zwei Gruppen. Ich bitte diejenigen, die hinter unserer Schwester Alvina Meyer, nachdem sie miteinander das Mahl genommen hatten, wir auch, sagte Jesus zu seinen Jüngern, meine Freunde, hört jetzt genau her, was ich euch zu sagen habe. Ist ganz wichtig. Von heute an werde ich keinen Schluck von dem Wein trinken, bis zu dem Tag, an dem ich es wieder neu trinken werde, zusammen mit euch im Reich meines Vaters. Auf diesen Tag warten wir, auf diesen Tag freuen wir uns und können nur beten, Herr, komme du bald. Amen.